was Gott mir aufs Herz gelegt hat, euch weitersagen heute Morgen. Es ist schon interessant, die gleiche Predigt nochmal zu halten. Ich gehe davon aus, dass es ein bisschen anders sein wird als vorhin im Gottesdienst. Denn einerseits hat man sich ja vorbereitet, man hat so einen Text rausgesucht und einen kleinen Leitfaden auch gemacht zu seiner Predigt. Andererseits ist eine Predigt auch immer was Spontanes. Ja? Wenn du hier stehst, dann wirst du das auch selber irgendwie merken. Spulst nicht irgendwas ab, sondern das, was du sagst, das ist halt auch irgendwie immer neu, immer inspiriert. Von daher bin ich selber mal gespannt. Okay, würde gerne vorher noch kurz beten. Halleluja, danke für dein Wort, Jesus. Danke, dass wir auf dich hören dürfen, dass wir verstehen, was du sagst, dass du dein Wort geschenkt hast in einer Form, dass wir nicht ein Buch mit 7 Siegeln haben, sondern ein offenes Buch, ein Buch mit einfachen Worten, mit einfachen Geschichten, mit einfachen Wahrheiten. Danke, dass wir darin forschen dürfen, um dich immer näher kennenzulernen, um ja, mehr Beziehung zu dir entwickeln, tieferen Erkenntnis einfach zu gewinnen. Danke, dass du uns auch den Heiligen Geist gegeben hast, dass wir in der Lage sind, wirklich auch die Geheimnisse, die darin verborgen sind, die ganz speziell auch für uns sind, die nur für uns sind vielleicht, zu erkennen. Danke, dass wir dadurch erfrischt werden und ausgerichtet werden auf das, was wirklich wichtig ist. Deine Gedanken, Herr, deine großen Wahrheiten und das, was du geplant hast für unser Leben. Halleluja, dafür alle Ehre. Amen. Ja, wir folgen Jesus und das ist ja auch das Programm der nächsten Wochen, in denen wir unterwegs sein wollen. Was liegt da näher, als heute zum Thema Jesus folgen zu sprechen? Und ich habe in der Bibel hier und da geforscht, was wäre denn ein passendes Thema, ein passender Vers oder eine passende Geschichte zum Thema Nachfolge. Dabei habe ich festgestellt, dass die Bibel voll davon ist. Ja, egal, wo du hinschaust in der Bibel, irgendwie geht es immer um das Thema näher zu Gott kommen, dich verändern, auf dem Weg sein. Irgendwie bin ich an einem Text dann hängen geblieben, der auf den ersten Blick gar nicht so in Richtung Nachfolge geht, der mich aber irgendwie herausgefordert hat, ihn zum Gegenstand zu nehmen, um über das Thema Jesus folgen zu sprechen. Und zwar ist das ein sehr bekannter Vers, ein sehr bekannter Psalm, den wir vermutlich, der ein oder andere, sogar auswendig können. Der Psalm 23, ein wunderbares Stück Bibel, ein wunderbarer Vers oder Psalm, ein Stück Poesie, ein Wort, das so richtig durch und durch geht, der so ans Herz geht, der einen so warm ums Herz macht vielleicht auch. Thema Jesus folgen, Nachfolge, ist das ein Thema, was einen warm ums Herz macht? Wo man eher an ja, Kuschelkurs denkt vielleicht? Eher nicht. Thema Nachfolge bedeutet auch Herausforderung, bedeutet auch, ja, sich neuen Aufgaben zu stellen, in unbekannte Sphären einzudringen, neue Türen zu öffnen, Neues zu erkennen, zu erforschen, einen anderen Platz einzunehmen im Reich Gottes, als den man vielleicht jetzt hat. Wer weiß, was Jesus mit uns vorhat. Auf jeden Fall wird es spannend. Lasst uns einfach in diesen Psalm 23 mal reingehen und gucken, was da an spannenden Dingen für uns drinsteckt, Dinge, die vielleicht für uns auch neu sind. Ich möchte ihn einmal mit uns gemeinsam lesen. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grünen Auen und führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und wenn ich auch wanderte durchs Tal der Todesschatten, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, die trösten mich. Du breitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Nur Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Zum Autor David. Die meisten von Ihnen werden, von euch werden ihn kennen. Trotzdem ein paar Worte zu seinem Leben, wer er war. Er war der jüngste Sohn einer Großfamilie. Er der Kleinste, der Zurückhaltendste. Seine Brüder waren Soldaten teilweise, er Hirtenjunge. Trotzdem wurde er der Besieger Goliaths auf wunderbare Art und Weise. Selber letztlich der König Israels nach Saul. Und dann der Vater Salomos, der Bauer des Tempels in Jerusalem und schließlich sogar Vorfahre Jesus. Jesus nennt man ja auch Sohn Davids. Dieser David, ein Hirtenjunge, ein Held, ein Krieger, ein König und ein Poet. Aber vor allem ist David von Jugend an ein Anbeter gewesen. Jemand, der eine Beziehung hatte zu Gott. Der wusste, wie er war, der sich ihm offenbart hat und dem sich Gott offenbart hat. Und aus dieser Beziehung heraus ist auch ein Vertrauensverhältnis entstanden. Eine Beziehung wie Vater und Sohn, also so ein Urvertrauen hatte David zu Gott. Die Situation, als es zum Kampf gegen Goliath kam, führt euch das nochmal so vor Augen, wie David diesem Goliath gegenübergetreten ist. Ja, der war so groß. Und Goliath, ich weiß gar nicht, vielleicht bis zur Box oben, die Größe. Der Goliath, der hatte eine Rüstung aus Bronze. Wisst ihr, wie schwer Bronze ist? Es ist tierisch schwer. Eine ganze Rüstung, ein Helm aus Bronze. Alleine die Rüstung, die wog schon 50 Kilo. Und diesem auch Verspotter Israels trat dieser kleine Junge gegenüber, nicht aus Naivität, sondern voller Glaube, voller Zuversicht und voller Überzeugung. Den hau ich um. Den hau ich um. Und dieser David schrieb diesen Psalm. Gehen wir mal in den ersten Vers. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Der Herr ist mein Hirte. David selber war auch Hirte. Er wusste, was so ein Hirte tut. Ja, er führt die Schafe dahin, wo das gute Gras wächst. Ja, beschützt die Schafe vor Feinden. Er versorgt die Schafe. Und wenn eins abhanden kommt, dann geht er dem nach. Sucht es und führt es zur Herde zurück. Und mit diesem Bild vergleicht David nun Gott. Gleichsam, wenn man in diesem Bild bleibt, vergleicht David sich selbst mit einem Schaf. Er geht in die Rolle des Schafes. Hast du dich schon mal mit einem Schaf verglichen? Würdest du die Rolle eines Schafes gerne annehmen wollen? Ein Schaf ist doch eher schwach und so hilflos. Und ja, demütig. Da geht es nicht um Selbstverwirklichung, sondern dem Hirten zu folgen. Irgendwie scheint es doch mit diesem Bild ein bisschen schräg zu sein in der heutigen Zeit. Heute geht es doch nicht darum, scharf zu sein. Heute geht es darum, tough zu sein. Ja, Stärke zu zeigen. Sich durchsetzen zu können. Ellbogen. Auch mal zurückzuzahlen. Oder? Aber doch nicht ein Schaf. Aber wenn wir tatsächlich sagen, okay, du bist der Hirte, ich bin das Schaf, dann wissen wir, dass wir abhängig sind. Da ist jemand, der es besser weiß als ich, der einen besseren Weg, ja, einen Weg für mein Leben hat. Da ist jemand, der ist einfach schlauer als ich. An den docke ich mich an. Wenn wir in die Rolle dieses Schafes gehen, dann wissen wir, dass wir geborgen sind. Ja, dann halten wir an diesem Hirten fest. Und in der Not, da rufen wir zu diesem Hirten. Versuchen es nicht aus eigener Kraft, irgendwelche Dinge zu stemmen, die uns, naja, auf den ersten Blick unmöglich erscheinen. Wir wissen, wir haben einen starken Helfer, wenn wir in der Rolle des Schafes sind. Und dann wissen wir auch, dass wir uns keine Sorgen machen müssen. Der führt uns doch nicht in die Irre. Der führt uns doch nicht in die Wüste. Der führt uns doch zu den grünen Auen. Und da werden wir versorgt. Okay, was ist, wenn wir das nicht machen wollen? Wenn wir sagen, nee, ich möchte aber doch nicht so ein Schaf sein. Oder anders, was ist denn ein Schaf ohne Hirte? Jesus kennt dieses Bild auch. In Matthäus 9, Vers 36, da steht, als er, Jesus, aber die Volksmenge sah, empfand er Mitleid mit ihnen, weil sie ermattet und vernachlässigt waren, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Ermattet und vernachlässigt in dieser Übersetzung, das ist die Schlachterübersetzung. Luther übersetzt das mit geängstigt und zerstreut. Die Elberfelder übersetzt das mit erschöpft und verschmachtet. Ermattet, vernachlässigt, geängstigt, zerstreut, erschöpft, verschmachtet. Klingt nicht gut. Offenbar sind das Symptome von Menschen, die keinen Hirten haben. Oder eben Menschen, die beschlossen haben, ich will kein Schaf sein. Vielleicht sind es Menschen, die selbst gerne vorangehen möchten. Ja, die Macher. Ich schaff das. Ich brauche keine Hilfe. Oder es sind Menschen, die eher getrieben sind, statt geführt. Ja, die auf der Flucht sind. Immer Vollgas. Und nicht einfach mal zur Ruhe kommen und schauen, wo geht denn mein Hirte lang? Oder es sind Menschen, die einfach auf der Suche sind. Auf der Suche nach vertrauenswürdiger Führung. Vertrauenswürdige Führung. Weil vielleicht sind sie ja schon mal geführt worden, aber eben nicht zu diesen grünen Auen, sondern vielleicht in die Wüste, vielleicht in die Irre. Vielleicht sind sie falschen Leitern gefolgt, falschen Menschen. Gott bietet uns in seiner Nachfolge an, herauszukommen aus Schwäche, aus Angst und aus Orientierungslosigkeit. Statt ermattet sollen wir gestärkt werden. Und statt vernachlässigt sollen wir versorgt sein. Statt geängstigt sollen wir mutig sein. Und statt zerstreut sollen wir fokussiert sein. Wir sollen wissen, wo es lang geht. Wir wollen Orientierung haben, die wir dann noch bekommen. Schafe gehören zur Herde. ich sag mal Herde, jetzt hier Gemeinde. Und wir haben Jesus als Haupt der Gemeinde. Wir haben gar keine Alternative, als ihm zu folgen. Wenn wir ihm nicht folgen, werden wir keinen Frieden haben. Dann werden wir uns auch hinterfragen müssen, gehören wir zur Herde? Schafe haben keine Alternative, als dem Hirten zu folgen. Ja, das ist für mich auch eine neue Erkenntnis gewesen, als ich das Wort so ein bisschen erforscht habe. Wir sind auf Gedeih und Verderb dem Hirten ausgeliefert. Aber wir dürfen wissen, er führt uns in die grünen Auen und nicht in die Wüste. Und wenn wir dem folgen, dann wird es uns besser gehen als zuvor. Vers 2. Er weidet mich auf grünen Auen und führt mich zu stillen Wassern. Hier geht es nicht um das Thema Führung, hier geht es um das Thema Versorgung. Und das ist Gott unheimlich wichtig. Es taucht an vielen Stellen auf und selbst im Vaterunser ist das eine Sache, die Jesus sehr betont. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und dann erst, vergib uns unsere Schuld. Ich möchte jetzt gar keine Gewichtung reinbringen, aber das steht direkt nebeneinander. Im Vaterunser. Also Gott ist nicht nur an unserer himmlischen Versorgung interessiert, dass wir ewiges Leben haben, dass wir hier ein fruchtbringendes Leben im Reich Gottes führen, sondern ganz konkret auch interessiert an deiner irdischen Versorgung. Er will, dass es dir gut geht. Er will, dass du deinen Kühlschrank voll hast, dein Konto ausgeglichen. Das ist wichtig für Gott. Ja, es wird immer wieder betont. Ich finde das sehr beruhigend. Die irdische Versorgung. Aber wenn man über Versorgung spricht an der Stelle, dann natürlich, wenn man über Gott spricht, auch, was ist denn die himmlische Versorgung? Die geistliche Versorgung, was hat Gott da für uns bereit? Und da schaue ich wieder auf Jesus, der selber sagt, ich bin der gute Hirte, ich gebe mein Leben für die Schafe. Er gibt uns ein neues Leben, das ewigen Bestand hat. Und er sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Okay, ich habe noch nicht so oft im Leben Jesu Stimme gehört. Tu mich da ehrlich gesagt auch ein bisschen schwer mit, weil man hinterfragt ja auch immer, war das wirklich das Reden Gottes jetzt oder vielleicht doch ich selbst oder was ist da passiert? Auch die Umstände, in denen wir unterwegs sind, sind manchmal so ein Fingerzeig für das Handeln Gottes in unserem Leben, dass wir vielleicht das eine tun sollen, das andere lassen sollen. Aber was ist denn die Stimme Gottes, die wir konkret hören können, die wir auf jeden Fall verstehen und eindeutig Jesu zuordnen können? Wo es keinen Zweifel gibt, Jesus hat gesprochen. Unsere himmlische Versorgung, das Wort Jesu. Jesus, das fleischgewordene Wort Gottes. Jesus ist das Wort. Wenn wir also die Bibel aufschlagen und darin lesen, dann hören wir Jesus. Ganz einfach. Unsere himmlische Versorgung ist in dem, was in der Bibel steht. Und das kann auch sehr speziell und sehr konkret ein inspiriertes Wort Gottes sein für deine ganz konkrete Situation. Deshalb ermutige ich dich, schlag die Bibel auf und lies darin. Jesus sagt von sich, er sei das Brot des Lebens. Das ist die Nahrung, die Gott uns selbst anbietet in seiner eigenen Person. Wir werden darin satt werden, wenn wir darin lesen. Wie mit gutem Essen. Ja, es schmeckt, es tut uns einfach gut und es macht satt. Nur wir müssen uns entscheiden. Wir müssen uns entscheiden, dieses Angebot anzunehmen. Das Wort Gottes nehmen, kauen, kauen, kauen und runterschlucken. Teil von uns werden lassen und darin handeln. Oder wir lesen darin nicht und bleiben hungrig, geistlich hungrig. Ja, dann werden eben bestimmte Dinge in unserem Leben, naja, vielleicht nicht so wunderbar verlaufen, weil wir bestimmte Dinge von Jesus nie gelernt haben. Himmlische Versorgung ist auf jeden Fall sehr wichtig und die liegt uns vor. Da müssen wir nicht nachforschen und suchen, die haben wir hier. Jesus sagt, er sei der gute Hirte. Er wird uns nicht in die Irre führen. Er ist die Wahrheit. Der gute Hirte lügt nicht. Jesus betont das immer wieder mit diesem guten Hirten. Gibt es denn auch schlechte Hirten? Offensichtlich. Was tun die denn? Die führen auch Schafe. Offensichtlich dann auch Menschen, die sich diesen Leuten anschließen. Und wo führen die hin? Auf gerechten Straßen? Wer weiß. Aber auf jeden Fall um seines Namens willen. Denn der schlechte Hirte, dem gehört die Herde nicht. Der Jesus nennt diesen schlechten Hirten Mietling, also ein angemieteter Angestellter. Ja, der kümmert sich nicht um die Schafe und wenn irgendwas passiert, dann haut er ab. Der gute Hirte bleibt und bewahrt die Schafe. Und dieser Angestellte, der hat eben keine vernünftige Motivation, die Schafe zu führen. Den geht es gar nicht um die Schafe, dem geht es nur um sich. Und diese falschen Führer, die haben wir heutzutage auch noch in der Welt. So viele Menschen stehen auf und behaupten, sie hätten den Stein der Weisen gefunden und behaupten, alles andere sei Lüge. Ich habe die Wahrheit. Und tatsächlich scharen sich Menschen um diese Menschen. Die werden aber die grünen Auen nie sehen. Und all die Verheißungen, die Gott eigentlich für sie hat, auch nicht. Jesus warnt schon sehr früh, auch an anderen Stellen, dass diese Menschen auftreten werden und viele verführen werden. Deshalb achtet darauf, wem ihr glaubt. Glaubt dem guten Hirten. Der gute Hirte sagt dir, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Der gute Hirte sagt dir, ich habe dich schon geliebt, bevor du mich gekannt hast. Er sagt dir, folge mir nach und bleibt in mir. Dann wirst du viel Frucht bringen. Ohne mich kannst du nichts tun. Der gute Hirte sagt dir sogar, du wirst noch größere Dinge tun als ich. Der gute Hirte hat ein wunderbares, ein kraftvolles, ein erstaunliches Leben parat für seine Schafe. Aus der Sicht eines Schafes ist das nicht zu verstehen. Aber der Hirte wird die Tür aufmachen zu unwahrscheinlichen Dingen, Dingen, die dich total überraschen werden und die dein Leben so verändern werden und so reich machen werden, dass du es nicht für möglich hältst. Das ist alles verborgen in der Nachfolge Jesu. Dinge, die du niemals alleine schaffen würdest, aber mit Gott an der Seite schon. Lass uns schauen auf den Vers 3. Er erquickt meine Seele, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Schaut mal auf den Vers, ich übersetze den euch jetzt mal in anderen Worten. Was damit gemeint sein könnte. Schaut mal auf den Vers, ich lese mal meinen hier vor. Er erfrischt meine Seele durch seinen Geist, der in mir lebt, und drängt mich, die Dinge zu tun, die ihm gefallen, damit sein Name bekannt werden soll. Demnach, wenn andere durch mein Handeln und Reden gesund werden an Leib, Geist und Seele, dann wird Jesus geehrt. Ganz einfach. Durch deine Freundlichkeit fühlen sich andere gewertschätzt. Durch deine Gastfreundschaft fühlen sich andere geborgen. Durch deinen Mut, dich zu entschuldigen, werden andere heil. Er führt dich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und Gott hat viele Namen, unter anderem Fürst des Friedens oder wunderbarer Ratgeber. Und das werden Menschen erleben, wie Gott wirkt auf diese Art und Weise, wenn du diese Freundlichkeit ausstrahlst. Weil du dem Hirten folgst. Irgendwie ist dieser Psalm 23 so aufgebaut wie so ein Drama, finde ich. Oder man könnte auch sagen, so eine Rosamunde Pilcher-Story. Ich fange mal an. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Alles super, keine Probleme weit und breit. Er weidet mich auf grünen Auen und führt mich zu stillen Wassern. Es wird noch besser. Das Paradies auf Erden. Alles super. Er erquickt meine Seele, führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Oh, ich bin unterwegs. Veränderung? Ich bin auf einer Straße? Und was hat es mit diesem Namen auf sich? Es geht doch um mich. Er erquickt meine Seele, führt mich auf rechter Straße, okay, habe ich. Und dann, jetzt kommt's, der Absturz. Und wenn ich auch wanderte durchs Tal der Todesschatten, oh, oh. Tal der Todesschatten? Krise, es droht großes Unglück, Hilfe. Das ist dieser Verlauf eines Dramas, ne? Absturz. So fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab, die trösten mich. Okay. Ich stecke in Schwierigkeiten, ernsten Schwierigkeiten. Aber ich bin nicht alleine. Jemand, der stark ist, ist bei mir, der schützt mich, der hilft mir. Ich brauche keine Angst zu haben. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Feinde? Ich habe doch keine Feinde. Doch. Leider, du hast Feinde. Das können Menschen sein, die dich hassen, von denen du gar nicht weißt. Das können Dinge sein, Ungerechtigkeiten, die in deinem Leben einfach passieren. Wo Menschen willkürlich an dir handeln. Das Leben ist nicht immer alles so easy. Und man ist nicht everybody's darling. Aber ich werde versorgt. Ich bekomme einen Tisch angesichts meiner Feinde und ich werde mit dem, also ich werde geölt, mit Öl gesalbt und mein Becher fließt über. Also diesem Ölsalben und so weiter ist ja heute nicht mehr so ganz in, aber früher im Judentum war es ein Zeichen von Gastfreundschaft, einen Tisch zu bereiten und den Gast mit feinem Öl auch zu salben und zu reinigen. Es ist ein Zeichen von Annahme, Geborgenheit und Hausgemeinschaft mit Gott. Dieser Tisch, der steht im Haus Gottes. Wir sind bei ihm zu Gast und er versorgt uns bei sich. Und da haben wir immer totalen Frieden. Was kann mir da geschehen? Nur Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Happy End. Wie bei Rosamunde Pilcher. Ja. Die große Krise kommt, aber danach ist alles gut. Happy End. Die Probleme haben ein Ende. Wir erleben Versorgung und uns geht es gut und das hört niemals auf. Ja, der Weg ist gepflastert mit Güte und Gnade. Wir werden stolpern, wir werden versagen, aber wir werden aufgerichtet und wir werden neu ausgerichtet. Es wird alles gut. Okay, diese Todesschatten, die springen einem schon so richtig ins Auge hier bei dem Psalm. Ne? Dieses Tal, dieses finstere Tal. Vielen Glaubenshelden in der Bibel erging es auch nicht anders. Also mir fällt zum Beispiel keiner ein, bei dem alles easy war. Ja, sein Leben ohne Probleme, alles gut. Jeder hatte so seine Probleme. David auch. Er ist geflohen vor Saul, vor seinen Truppen, einsam in der Wüste und hatte Todesangst. Gut, so schlimm muss es mit uns nicht kommen, aber auch unser Leben ist nicht einfach. Wir leben in der Welt. Jesus hat mal gesagt, ihr seid meine Jünger, ihr seid nicht von dieser Welt. Okay, das stimmt. Wir sind nicht von dieser Welt. Wenn Jesus in unser Herz gekommen ist, wenn wir erneuert worden sind, neues Leben haben, dann haben wir dieses geistliche Leben, das kein Ende hat. Dann sind wir nicht in dieser Welt oder von dieser Welt, aber wir sind in dieser Welt. Wir gehören nicht dazu wirklich, aber wir leben in ihr. Und diese Welt ist eine gefallene Welt, eine kaputte Welt. Hier regieren ganz andere Dinge als die Dinge, die uns gut tun würden. Wir erleben gerade in diesen Zeiten Chaos, Hysterie, Wahnsinn. Und Lüge. Wem wollen wir noch glauben? Wenn man sich die Nachrichten anschaut, dann geht es doch mehr darum, wer hat gerade recht. Wem sollen wir glauben? Glauben ist zur Glaubensfrage geworden dieser Tage. Lasst uns dem guten Hirten glauben. Lasst uns dem guten Hirten folgen. Und er wird uns bis zum Ende führen. Er wird uns, wie in diesem Psalm und wie wir es auch aus der Schrift generell kennen, zu einem Happy End führen. Bei Gott gibt es ein garantiertes Happy End. Stellt euch das vor. Egal in welcher Krise du steckst, egal was du gerade durchmachst, egal was du hinter dir hast, wo du drin steckst oder was vor dir liegt. Es kann ein tiefes Tal sein, ja. Aber die gute Nachricht ist, es wird ein gutes Ende nehmen. und du wirst glücklich und zufrieden sein. Immer da. Das garantiert Gott. Es ist nicht nur ein loses, es wird schon werden. Kopf hoch. Wisst ihr, das ist auch immer das, was Christen unterscheidet am Grab. Wenn jemand stirbt, ist die Trauer groß. Da kommen wir nicht drum herum. Auch wir werden diesen Schmerz alle irgendwann erleben oder wir werden irgendwann auch selber sterben. Wir sind in der Welt und wir haben einen irdischen Körper. Aber es gibt ein Happy End. Und an jedem Grab müssen die Worte gesprochen werden von der Auferstehung der Toten. Dass der Tod nicht das letzte Wort hat. Der hat nicht das letzte Wort, sondern das Leben hat das letzte Wort. Das ist die gute Nachricht. Manchmal ist man im Tal der Todesschatten unterwegs, ja. Aber danke Jesus, wir werden da durchgehen können. Und auf dem Berg stehen eines Tages, im Lichte des Vaters und in Ewigkeit bei ihm sein. Das ist wunderbar. Ich möchte nochmal zusammenfassen. Wir folgen Jesus auf der Grundlage unserer Beziehung zu ihm. Nicht aufgrund seiner schlauen Worte oder weil es uns ja so viel bringt im Leben, ihm zu folgen. Oder weil er so ein guter Mensch war, so ein tolles Ideal. Wir folgen Jesus, weil er in uns wirksam ist, weil er in uns lebt durch seinen Geist und wir ihn kennengelernt haben, weil wir Vertrauen zu ihm gefasst haben und weil wir erkannt haben, ohne ihn macht mein Leben keinen Sinn mehr. Und deshalb halten wir uns an ihm fest, weil wir ihn kennen, weil er uns ein Gegenüber ist. Er führt uns, er versorgt uns und er schützt uns. Er führt uns, die Herde, seine Gemeinde, auf fruchtbares Land. Er versorgt uns und welche Gemeinde, wenn nicht unsere, kann das von sich behaupten, gerade in diesen Zeiten. Ihr Lieben, es gibt etliche Gemeinden, die gehen gerade echt in die Knie. Die können nicht mehr. Keine Gottesdienste mehr, kein Einkommen mehr. Und wir haben 2 Gottesdienste pro Sonntag. Wir in dem Rahmen des Möglichen sind sehr gut unterwegs. Wir erfahren von euch insbesondere viel Zuspruch. Diese Gemeinde ist lebendig und unterwegs, auch in diesen Krisenzeiten. Und das ist einfach wunderbar zu sehen. Wir sind keine verlorenen Schafe, sondern wir gehören zur Herde. Wir haben einen Hirten. Wir sind nicht zerstreut, wir sind nicht verängstigt, wir sind nicht in der Irre, sondern wir sind gestärkt, wir sind mutig und wir sind fokussiert, weil wir den guten Hirten haben. Und wir hören seine Stimme und sein Wort gibt uns Kraft. Es ist kein Wort, das schwach ist. Kein Wort, das hinfällt und vergessen wird, sondern ein Wort des Lebens. Wenn wir Jesus folgen und die Dinge tun, die ihm wichtig sind für uns in unserem Leben, dann wird sein Name geehrt dadurch. Nicht wir, sondern er. Nicht wir können uns die tollen Sachen auf die Fahne schreiben, die in unserem Leben passieren, weil wir Jesus folgen. da müssen wir auch gut aufpassen, dass wir da nicht stolz werden. Es gibt etliche im Reich Gottes, die die tollsten Dinge bewegen. Große, weiß ich nicht, Buchautoren, die totale Erfolge haben mit dem, was sie da so schreiben über Gott. Gemeindepastoren, die Tausende zu Jesus führen. Lasst uns da echt besonnen sein und uns davor hüten, in irgendeiner Form uns dabei in den Vordergrund zu rücken. Nein, es ist sein Werk und sein Name soll groß rauskommen. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen, nicht um meines Namens willen. In schwierigen Zeiten steht er uns bei. Wir sind nicht allein. Ja, jemand hat mal so einen Vergleich gezogen, was unterscheidet denn einen Christen von einem Nichtchristen, wenn es darum geht, Schwierigkeiten zu durchleben oder ja, Bedrohung, Angst. Der hat gesagt, ja, auch Christen müssen zum Zahnarzt. Aber an der Hand des Vaters. Papa ist da. Der geht mit. Deshalb können wir echt Frieden haben über die größten Krisen, über die schwierigsten Dinge in unserem Leben. Ich weiß noch, wie das war, als meine Schwester letztes Jahr gestorben ist. Sie hatte Krebs und wusste, dass sie sterben wird. Und sie hat ihr Leben ohne Jesus gelebt. Und es war für mich ein Drama. Ein Monat vor ihrem Tod ungefähr hat sie gefragt, ob ich nicht mal kommen könnte. Und da hat sie darum gebeten, dass wir miteinander beten. Sie wollte Frieden schließen mit Gott. Und das haben wir dann gemacht. Und das war das Beste in ihrem Leben. Das Beste, was sie je getan hat. Und für mich auch. Die Krise war in einem Nu vorbei. Wir wussten, sie wird sterben. Aber trotzdem war ich glücklich. Ist das verrückt? Das ist das Happy End von Gottes Qualität. Das kann kein anderer geben. Gott hat diese Ewigkeitsperspektive. Er sieht unser Leben vom Ende aus, vom Ziel. Und das ist bei ihm in Herrlichkeit, in Ewigkeit. Er sieht uns schon dort, mit den Engeln stehen. Wie die Petra das gerade im Lobpreis auch sagte. Ob wir dann vielleicht gelangweilt sein werden, glaube ich nicht. Das ist unsere Perspektive. Und das ist ein Schatz, den nur Gott geben kann. Dieser Friede, auch wenn der Tod bevorsteht. Dieser Blick über diesen Moment hinaus in die Ewigkeit hinein. Und das ist das Happy End, das uns allen bestimmt ist. Und das ist garantiert, das sind keine leeren Worte, das ist die Wahrheit. Und da dürfen wir dankbar sein, dass wir das haben, dass wir so einen tollen Gott haben. Halleluja. Lass uns beten. Danke, Vater. Danke, Jesus. Danke, Heiliger Geist. Dass wir wissen, wer unser Gott ist. Dass wir Beziehung haben dürfen. Eine offene Tür jeden Tag. Dass wir echt so eine Gemeinschaft bilden. Das ist einzigartig. Danke, dass wir daraus Vertrauen schöpfen dürfen. Zu wissen, du hast nicht leere Worte, wenn du sagst, du bist der gute Hirte. Sondern du bist es wirklich. Wir wollen dir folgen. Wir wollen die Dinge erleben, die du für uns vorbereitet hast. Wir wollen diese Türen öffnen gemeinsam mit dir, hindurchgehen und neues Land einnehmen. Du hast so viele Verheißungen für dein Volk. Wir wollen diese erleben. Wir wollen darin glücklich werden. Halleluja. Und wir dürfen wissen, wenn uns Hindernisse begegnen, wenn uns Ungerechtigkeit begegnet, wenn Not irgendwie in unser Leben hineinkommt, wenn wir krank werden oder unsere Finanzen plötzlich nicht mehr stimmen, dann dürfen wir zu dir kommen und um Hilfe bitten und du wirst dich erbarmen. Du hast Auswege aus der Not. Wenn wir vom rechten Wege abkommen, dann bist du derjenige, der uns nachgeht. Du holst uns zurück zur Herde, zurück in deine Gegenwart. Wir wollen wirklich auf dich schauen, Jesus. Wir wollen von dir lernen. Wir wollen von dir inspiriert werden, auch von dir herausgefordert werden. Halleluja, danke, dass wir immer wissen dürfen, wir sind nie alleine, du bist da. Du schenkst uns deinen Frieden und du hast eine wunderbare Perspektive für uns, die über unser Verständnis hinausgeht, bis in die Ewigkeit hinein. Und darauf wollen wir blicken. Und das soll uns glücklich machen, zu wissen, bei dir sind wir zu Hause, jetzt schon und für immer. Halleluja. Amen. Amen.